Hallo, herzlich willkommen zu Burnrate, dem Wiese Insider Podcast. Ich rede hier mit Gitschu Fredi über die Startup-Szene mit dem Schwerpunkt auf Venture Capital. Wir sind angekommen bei Folge 89 und wir nehmen auf am Mittwoch, dem 1. April um 20 Uhr am Abend. Hoffentlich ohne April-Scherz, Gi, oder hast du etwas auf Lager heute?
Ja, ich glaube, mein Internet hat einen April-Scherz auf Lager und hoffen wir, dass der Hotspot, auf dem ich jetzt bin, nicht noch einen zweiten April-Scherz auf dem Lager hat.
Schauen wir, hoffen wir das Beste. Dieser Podcast wird gesponsert von unseren Partnern Omnium und Upscaler.ch. Heute haben wir ja bereits die März-Transaktion-Folge für euch auf dem Programm. Wir haben unser Format etwas angepasst nach Feedbacks, die gekommen sind von euch. Yagi, wie sieht denn das neue Format aus, der Transaction of the Month-Folge?
Ja, vielleicht vorab mal allen vielen Dank für diese Feedbacks, die wir immer erhalten. Ist, muss sagen, sehr viel positives Feedback, auch für die Deep Dives, die wir in der Transaktionsfolge jeweils gemacht haben. Aber das Feedback, das hier auch gekommen ist, dass wenn wir in 3 bis 4 Transaktionen wirklich in die Tiefe einsteigen, wie wir das in den letzten paar Monaten gemacht haben, dann sei es doch extrem hart, sich bis zum Schluss voll zu konzentrieren und wirklich alles zu verstehen. Und da haben viele von euch, glaube ich, ein bisschen abgeschaltet nach der 2. oder 3. Transaktion. Und dann habe ich aber gleichzeitig immer wieder viel positives Feedback erhalten zu den News, die wir jede Woche kurz porträtieren und natürlich zu den Hörfragen, die wir behandeln. Deshalb haben wir uns entschieden, dass wir in der Deal-Folge jeweils nur noch eine Transaktion wirklich im Detail anschauen und uns darauf fokussieren und den Rest der Transaktion eigentlich mehr oder weniger wie eine normale Folge aufbauen. Wir starten mit den News, dann der Burnrate Market Snapshot. Das ist jeweils das Schwerpunktthema. Da gehen wir vielleicht sogar noch ein bisschen mehr in die Tiefe, als wir das bis anhin gemacht haben. Und dann haben wir dann eine passende Hörerfrage, auch meistens zu Deals, die wir aufnehmen. Und dann kommt natürlich der Deep Dive in die Transaktion. Dementsprechend, heute haben wir in den News, die 10 Scale-Ups von Project Switzerland wurden announced, dann das Exit von StarMind, schon fast einem Schweizer KI-Urgestein und als drittes die Neubesetzung der CEO-Rolle bei der Swiss Startup Association mit Michi Stucki. Dann, wie gesagt, der Burnrate Market Snapshot als Schwerpunktthema. Die Hörerfrage, die dreht sich um verschiedene Bewertungen in der gleichen Runde, ganz ein spannendes Thema. Und als Transaktion des Monats haben wir die 15 Millionen Series A von Rivia auf dem Programm. Und vielleicht noch ganz kurz, bevor wir mit den News starten, Max, letzte Woche wurdest du als Digital Shaper gekürt. Du hast das gepostet auf LinkedIn, extrem viel gutes und positives Feedback erhalten. Das hast du mir am Montag erzählt. Was sind denn so die Feedbacks, die dich am meisten gefreut und aufgebaut haben? Und vielleicht auch gab es auch da die eine oder andere kritische Stimme.
Nein, die Feedbacks waren in der Tat alle positiv, hat mich gefreut. Das ist, glaube ich, eine Bestätigung für unsere Arbeit, auch bei Koyo. Und ja, ich denke, es war ein gelungener Anlass. Es unterstreicht halt die Relevanz des Themas. Ich meine, Digital Shapers ist da etwas, was es schon länger gibt, diese Auszeichnung. Und zwischenzeitlich hat man es ausgesetzt. Das tat, glaube ich, den Preis auch gut, weil es auch die Relevanz dann erhöht, wenn es wieder durchgeführt wird. Und nee, ich bin eigentlich sehr, sehr zufrieden. Und ich glaube, das wird uns auf jeden Fall auch helfen, ja.
Ja, sehr schön. Da sind wir gespannt.
Gehen wir zu den News. Wir schauen auf eine ziemlich ambitionierte Initiative zuerst aus der Schweiz. Wir haben auch schon darüber berichtet, nämlich Project Switzerland. Da geht es ja nicht um ganz frühe Startups, sondern um die nächste Liga, also um Scale-Ups, die schon bewiesen haben, dass ihr Modell funktioniert, aber jetzt eben global groß werden dürfen und müssen. Die erste Kohorte wurde vorgestellt, 10 Unternehmen ausgewählt aus über 160 Nominationen und rund 60 Bewerbungen. Hinter dem Ganzen steht die Deep Tech Nation Switzerland Foundation, die ein ziemlich klares Problem adressiert. Die Schweiz ist extrem gut in Innovation, hat aber Mühe, wirklich große globale Tech-Konzerne hervorzubringen. Und wenn man sich die Zahlen ein bisschen näher anschaut, versteht man auch, weshalb das interessant ist. Die 10 Scale-Ups bringen zusammen über 270 Millionen Franken Funding mit, rund 550 Mitarbeitende und sind im Schnitt um 133% pro Jahr gewachsen. Also das ist kein Early-Stage-Game mehr, sondern definitiv im Scale-Up-Bereich. Zu den bekanntesten Namen gehören zum Beispiel FutureAI, die im Bereich Authentifizierung und Fraud Prevention unterwegs sind und schon über 15 Millionen Nutzerinnen und Nutzer haben. Oder Legi, die Cap-Table-Software für Unternehmen, bereits profitabel offenbar, Sequoia ist Investorin. Und dann hast du auch Climate-Tech-Player wie Neustark, die CO2 in Beton speichern und international sehr stark skalieren. Aber auch Deep Tech ist dabei natürlich, Corinthis, die Chips direkt kühlen, super relevant im KI-Boom, oder Kemaro mit autonomen Reinigungsrobotern für Industriehallen. Die Idee hinter dem Programm ist ziemlich simpel, aber sehr powerful. Diese Gründerinnen und Gründer werden ein Jahr lang eng mit über 20 der erfolgreichsten Unternehmen der Schweiz vernetzt, also Leuten, die schon mal global skaliert haben. Ja, Guy, gehen wir mal kurz in die Diskussion. Wenn du dir das anschaust, das sind ja eigentlich schon Winners. Viel Kapital, starke Traction, gute Märkte. Ist so ein Programm wirklich der Missing Link? Oder liegt das Problem vielleicht tiefer, vielleicht kulturell, strukturell, vielleicht sogar im Mindset? Was denkst du?
Ja, das würde ich jetzt mal sagen, das ist ein bisschen von beidem. Ich meine, diese Art von Programmen, die brauchst du, weil Skalierung ist halt nicht einfach ein Playbook, das du googeln kannst. Es gibt viele Themen wie internationale Expansion, Hiring von globalen Führungskräften und dann auch Enterprise Sales auf Top-Level. Das lernst du nur von Leuten, die das selbst gemacht haben oder vielleicht nicht nur, aber du lernst es viel schneller, wenn du natürlich die Tipps und Tricks aufnimmst und dich da wirklich coachen lässt. Und genau da setzt ja das Programm effektiv an. Es ist viel weniger Theorie dabei oder eigentlich keine Theorie. Es ist viel mehr, ich habe diesen Fehler schon gemacht, mach ihn du doch nicht, sondern mach's besser, dann kannst du auch schneller und effizienter skalieren. Aber zum zweiten Teil der Frage, Mindset, da hast du schon recht. Ich meine, das ist ein großes Thema. Viele europäische und speziell auch Schweizer Startups und Scale-Ups, die bauen extrem solide Businesses und oft auch mit einem gewissen Sicherheitsdenken. Und das steht manchmal schon etwas im Widerspruch mit dem, was du brauchst, um global wirklich dominant zu werden und rasch in die globalen Märkte zu skalieren. Wenn du eine große Tech-Company anschaust oder alle, die es effektiv heute auf dem Markt gibt, die sind oft bereit, massiv Risiko zu nehmen auf dem Weg der Skalierung. Auch mal ineffizient zu wachsen, eine riesen Runde zu raisen und dann die einfach zu verpulvern, um in einen neuen Kontinent Fuß zu fassen. Und so besetzen sie die Märkte natürlich extrem aggressiv. Und das ist nicht unbedingt in der DNA hier in Europa und auch speziell in der Schweiz, wo man halt tüftelt und das perfekte Produkt anbieten will und vielleicht das ja, noch ein bisschen höher setzt als jetzt das globale Skalieren. Und das ist halt immer eine Priorisierung des Teams. Wo setzt man jetzt die Leute an und wie setzt man seine Zeit ein? Ja, lass mich mal zurückspielen, Max. Glaubst du wirklich, dass man aus der Schweiz heraus die nächsten globalen Tech-Giganten bauen kann? Also Companies auf dem Level wie Nestle, ABB oder Logitech? Oder ist es heute ein ganz anderes Spiel, das eher in den USA oder vielleicht auch noch in China entschieden wird?
Nein, ganz klar nicht. Also definitiv glaube ich, dass es möglich ist. Aber eben nicht, wenn man versucht, das Silicon Valley-Modell 1:1 zu kopieren. Das hat auch Christoph Eschlimann, der CEO des Swisscom, am Digital Shaper an der Gala klar gesagt. Die Stärke der Schweiz liegt ja genau in diesen Deep Tech und Engineering-lastigen Bereichen. Wenn du dir die Liste anschaust, Corinthis im Chip-Cooling, Neustadt im Carbon Removal, Insolite im Agrar-Solar, das sind alles keine klassischen Consumer-Startups, sondern hochkomplexe Technologien. Und genau da kann Europa und speziell die Schweiz global vorne mitspielen. Aber, und das ist, glaube ich, der entscheidende Punkt, du musst diese Technologien auch in globale Geschäftsmodelle übersetzen. Und das ist oft der Engpass oder die Schwierigkeit. Also die Technologie ist da, Kapital wird besser, aber Go-to-Market und Skalierung, das sind die echten Bottlenecks. Deshalb finde ich solche Programme sehr sinnvoll. Und wenn sie eben es schaffen, diese Lücke zu schließen, kann aus so einer Kohorte tatsächlich die nächste Generation globaler Player entstehen.
Ja, und vielleicht hier auch noch Voltiris ist natürlich auch mit dabei in dieser Kohorte, die kennen wir ja sehr gut. Da waren wir die ersten Backer der Firma vor einigen Jahren und dementsprechend ist es natürlich immer schön zu sehen, wie die Firmen jetzt in die positive Wachstumskurve kommen. Vielleicht zusammenfassend, das heißt, die Zutaten, die sind da, Kapital, Talent, Technologie. Die Frage ist jetzt, ob Project Switzerland daraus wirklich globale Champions formt oder ob es am Ende doch wieder nur starke europäische Mittelständler werden. Wir werden das auf jeden Fall weiter verfolgen.
Sehr gut, kommen wir zur zweiten News. Das Zürcher Startup Starmind wurde vom US-Unternehmen Capacity übernommen. Starmind hat ein ziemlich uniques Produkt gebaut, muss man sagen. Statt nur Dokumente zu durchsuchen, identifiziert ihre KI, welcher Mensch in einer Organisation eigentlich das relevante Wissen hat, also implizites Wissen, das eben nie dokumentiert wurde, zu explizieren. Das ist deshalb spannend, weil selbst mit GenAI ein großes Problem bleibt. Wenn Wissen nicht irgendwo gespeichert ist, kann es auch nicht genutzt werden. Ja, und genau diese Lücke hat Starmind adressiert mit Kunden wie PepsiCo, Roche oder Accenture. Die Käuferin Capacity bringt das Ganze jetzt in eine größere Plattform für Customer Support und in interne Prozesse ein mit über 20.000 Kunden und gemäß eigenen Angaben rund 60 Millionen Dollar ARR. Ja, Guy, gehen wir in die Diskussion. Wir haben das oft gehört und die Frage wurde uns auch gestellt, war das ein Fire Sale oder ein strategisch guter Exit?
Ja, wir haben ja leider nicht hinter die Kulissen gesehen, aber ich würde jetzt mal auf ein paar Dinge eingehen, die wirklich klar gegen einen klassischen Fire Sale sprechen. Erstens, Starmind, die sind ja seit 2010 unterwegs. Sie sind nicht ein kurzfristig gescheitertes Startup, das einfach mal etwas probiert hat und dann es nicht geschafft hat, sondern sie haben einen effektiv langen Track Record mit echten Enterprise-Kunden, du hast es vorher erwähnt, PepsiCo, Roche etc. Ich habe da kurz auf meinen Startup-Tracker, wo ich ganz viele Startups mitverfolge, geschaut und gemäß dem, da wurde die letzte Runde im 2018 geraced. Das heißt, die sind sicher in der Profitabilität drin oder mit großer Wahrscheinlichkeit. Und das ist natürlich schon immer mal ein Zeichen, dass es nicht ein Fire Sale sein müsste. Zweitens finde ich auch den Fit mit Capacity, der ist wirklich gut. Die erweitern ihr Produkt ganz gezielt mit dem dokumentierten Wissen hin zu der Human Expertise, was eben Starmind anbietet. Und das ist wirklich, wirklich gut geplant und nicht einfach opportunistisch. Aber man muss auch sagen, es wurden keine Details zur Bewertung kommuniziert. Und das lässt natürlich Raum für Spekulationen. Und im aktuellen Markt, da sehen wir schon, dass viele KI-Startups unter Druck stehen, sich ja früh oder in einer frühen Profitabilitätsphase zu verkaufen. Wie siehst du das, Max? Ist das eher ein Zeichen von Stärke, weil sie eben den richtigen Käufer gefunden haben? Oder zeigt es doch, dass europäische KI-Startups es schwierig haben, wirklich eigenständig zu großen Tech-Playern zu werden?
Ich denke, es ist ein bisschen von beidem. Strategisch macht der Deal Sinn, vor allem weil Starmind jetzt die Distribution bekommt, die sie alleine nur schwer aufgebaut hätte können. Aber gleichzeitig sind wir ein klares Muster. Viele der KI-Plattformen kommen aus den USA und europäische Startups, selbst wenn sie technologisch stark sind, werden dann oft Teil dieser Plattformen. Oft auch mit sogenannten Acquihires, wo man dann das Team übernimmt und die Investoren gehen leider Gottes leer aus. Das ist aber kein neues Phänomen, aber durch den aktuellen KI-Boom beschleunigt es sich natürlich massiv. Ja, und genau das ist der entscheidende Punkt. Als eigenständiges Produkt kannst du in KI schnell austauschbar werden. Als Teil einer Plattform wirst du plötzlich extrem wertvoll. Und deshalb nochmals, ja, ich bin deiner Meinung, klassisch Fire Sale war es wahrscheinlich nicht. Ob jetzt der Preis extrem hoch gewesen ist, glaube ich auch nicht. Aber ich bin zumindest froh, konnte man die Firma erfolgreich verkaufen. Gut, kommen wir zum dritten News. Noch etwas People Gossip. Die Swiss Startup Association bekommt einen neuen CEO. Michel Stucki übernimmt ab dem 7. April 2026. Ja, Stucki bringt eine Mischung mit, die man im Schweizer Ökosystem nicht ganz so oft sieht. Er war im VC aktiv, im Venture Capital, hat selbst gegründet, unter anderem die ETA Spin-offs, Auxivo im Bereich Exoskelette und Glyxovaccin im Bereich Impfstoffe und war gleichzeitig als Coach und Mentor unterwegs. Die Swiss Startup Association vertritt über 1800 Mitglieder und ist politisch auch aktiv, vor allem bei Themen wie Zugang zu Kapital, Mitarbeiterbeteiligungen und weniger Bürokratie. Der Kontext ist ganz, ganz wichtig. Schweizer Startups sind aktuell stärker denn je auf gute Rahmenbedingungen angewiesen. Es geht um Kapitaltalente, Regulierung, also genau die Themen, bei denen politische Interessensvertretung entscheidend sein werden. Ja, mit Stucki soll genau diese Rolle weiter gestärkt werden, auch im Rahmen der bestehenden Startup Agenda Schweiz. Guy, wie wichtig ist diese Rolle überhaupt? Also, der CEO der Swiss Startup Association, für das Ökosystem, hat die Organisation echten Einfluss oder ist das Ganze eher Symbolik?
Also ich würde schon sagen, die Rolle, die ist doch ein bisschen wichtiger, als es viele denken, aber hat nicht einfach auf die offensichtliche Art. Die Swiss Startup Association, sie ist nicht ein mächtiger Player im Sinne von, sie entscheiden direkt über Geld oder über Regulierungen, aber sie ist doch ein Multiplikator, kann man sagen. Sie bündeln die Stimme von über 1800 Startups. Und das ist politisch doch extrem relevant. Wir haben über ihre Agenda, wie du schon gesagt hast, letzten Monat berichtet. Da haben sie viele gute Punkte auf dem Programm, die sie in die Politik bringen wollen. Und in der Schweiz, da läuft halt vieles über Konsens und Netzwerke. Und wenn du da nicht richtig organisiert bist, dann wirst du schlicht und einfach nicht gehört. Und genau hier liegt der Hebel. Die Association kann Themen setzen, Narrative prägen und eben den Zugang zu Politik und Verwaltung schaffen und ausnutzen. Und hier ja mal etwas Lobbying für Startups betreiben. Und dann haben wir da nicht nur die Bauernvertreter im Bundeshaus rund um die Politiker, die sie da bezirzen mit ihren eigenen Themen. Also finde ich eigentlich doch sehr spannend. Und natürlich mit Michi Stucki, den kennen wir ja sehr gut. Wir haben auch schon mit ihm zusammengearbeitet. Und da glaube ich, da sind sie jetzt gut aufgestellt und bin gespannt, was sie da machen werden. Und ob das am Ende effektiv echten Impact hat, das hängt eben doch stark von der Person an der Spitze ab. Ein CEO, der an der Spitze des Netzwerks ist und das Netzwerk aktiv nutzt und klare Positionen einnimmt, der kann sehr viel bewegen in meinen Augen. Einer, der nur verwaltet, der bleibt im Hintergrund und da passiert eher weniger.
Ja, du hast gesagt, Michael Stucki, wir haben mit ihm zusammengearbeitet bei Serpentine Ventures. Ich habe ihn damals rekrutieren dürfen und er hat einen sehr guten Job da gemacht bei Serpentine. Ja, die Frage ist natürlich jetzt, ist das die richtige Art von Profil für diese Phase oder hätte es eher eine politische Figur gebraucht, Guy?
Also ich finde schon, es ist ziemlich gut gewählt. Ich meine, die Startup Association, die hat sich ja eigentlich in den letzten Jahren stark etabliert und da wurde die Aufbauarbeit gemacht. Und im Ökosystem, da fällt es oft an jemandem, der alle Seiten versteht. Und das ist Michi schon ein gutes Profil. Er kennt die Gründerperspektive, die Investorensicht und gleichzeitig auch, wie Institutionen funktionieren. Und diese Mischung, die gibt Michi doch die Glaubwürdigkeit. Er hat schon lange im Innovationsökosystem gearbeitet. Er war ja auch Entrepreneur in Residence in der ETH. Und ja, insgesamt ist das alles sehr wichtig für den politischen Teil. Man muss im Detail verstehen, was man auch vertreten will. Und da hätte eine rein politische Figur vielleicht zwar besseren Zugang nach Bern und mehr Kontakte, aber dann wirklich weniger das Verständnis für die effektiven Probleme im Startup-Ökosystem. Die größere Frage ist hier eher, wird er laut genug sein? Die Swiss Startup Association, die war bisher ja nicht die lauteste Stimme im Raum. Und wenn es Stucki jetzt schafft, klare Forderungen zu formulieren und ja, halt auch mal unbequem zu sein, dann könnte das doch richtig spannend werden in meinen Augen.
Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Unser Partner Omnium ist eine innovative Plattform für Wachstumsfinanzierung. Omnium ist der One-Stop-Shop für Finanzierungsrunden, denn sie bieten einen komplett digitalen, schlanken und kosteneffizienten Prozess inklusive Legal Framework, InvestorInnen-KYC und Zahlungsabwicklung an. Wer bei Omnium raised, hat die Wahl, eine Private Round zu machen und nur die Plattform für seine Investment Opportunity zu nutzen. Oder er wählt die Private Round Plus mit zusätzlichem Zugang zu 10.000 registrierten InvestorInnen. Wer eine öffentlichkeitswirksame Runde mit möglichst großer Breitenwirkung machen möchte, wählt die Public Round, wo das Angebot allen InvestorInnen zugänglich gemacht wird. Mit Omnium schließt du deine Finanzierungsrunde schneller und erfolgreicher. Willst du mit deinem Startup schnell und erfolgreich skalieren und nicht nur wachsen? Dann ist das Upscaler-Programm genau das Richtige für dich. Es verschafft dir Zugang zu unserem großen Pool von GründerInnen, UnternehmerInnen und passenden InvestorInnen. Über 50 Startups haben bereits in mehr als 500 Workshops profitiert und ihr Business national wie international skaliert. Willst auch du von dieser persönlichen und individuellen Förderung profitieren? Alle Informationen findest du unter www.upscaler.ch.
Kommen wir zu unserem Schwerpunktthema, der Burn Rate Market Snapshot vom März 2026. Wir starten mit dem Investmentvolumen. Im März wurden gemäß unserer Zusammenstellung 333 Millionen Schweizer Franken in 19 Finanzierungsrunden in Schweizer Startups und Scale-Ups via Equity, Grants und Loans investiert. Dazu kamen einige weitere Runden, bei denen nicht bekannt gegeben wurde, wie viel investiert worden ist. Wenn wir aufs Volumen schauen, ist es deutlich mehr als im Februar mit 100 Millionen in 15 Runden. Und wenn wir jetzt das noch kurz in den Kontext bringen, wir haben ja Ende März, das heißt Ende Q1 und uns auf unsere Zusammenstellung der ersten drei Monate schauen, dann ist bereits mehr als 900 Millionen Kapital in Schweizer Startups geflossen.
Das ist doch mal ein guter Anfang. Im März hat vor allem die Monster Series A von Semiconductor KI Scale-Up Candu AI mit 225 Millionen US-Dollar das Investmentvolumen hochgetrieben. Wir haben die Transaktion und die Investoren in der letzten Folge angeschaut. Das Kapital in der Runde wurde fast ausschließlich von ausländischen Investoren zur Verfügung gestellt. Die weiteren großen Transactions waren die 50 Millionen US-Dollar Series C des MedTechs Digital Health Startups Polaris Medical, die 40 Millionen US-Dollar die Runde von Space-Tech-Unternehmen Bave Space und die 30 Millionen US-Dollar-Runde des Krypto-Blockchain-Scale-Ups SDS Digital. Auch in diesen drei Transaktionen haben vor allem internationale Investoren investiert. Wir hatten das Thema, dass vor allem ausländisches Kapital in Schweizer Firmen investiert wird, in der letzten Episode diskutiert. Natürlich ist das ein positives Zeichen für das Schweizer Startup-Ökosystem, aber es ist auch ein indirekter Tech- und Wertschöpfungs-Sale-Off, den wir hier sehen.
Ja, absolut. Und alle Finders im Ökosystem, wir beide beobachten diese Entwicklung doch eher kritisch und sind nicht nur Fan davon, wenn vor allem ausländisches Kapital in Schweizer Firmen investieren. Wir machen aber jetzt nicht nochmal die gleiche Diskussion und stacheln uns in die Höhe an der Emotionen, wie wir das in der letzten Folge gemacht haben. Das könnt ihr alle gerne nochmals nachhören. Das war in der Diskussion von Candu. Und vielleicht machen wir jetzt doch noch kurz ein bisschen Eigenwerbung. Die Bilanzkolumne von Max, die kommt in den nächsten Tagen, gell?
Ja, die hätte schon kommen sollen. Marc Kowalski hat mir die Ohren lang gezogen. Sie war noch ein bisschen lang, die Kolumne. Ich tendiere dazu, immer zu viel zu schreiben. Deshalb muss ich sie noch ein bisschen kürzen. Ich habe vorher gerade die finale Kolumne eingereicht und sie sollte jetzt dann erscheinen. Ich gehe davon aus, nach Ostern, mit auch vielen spannenden Zitaten von diversen Exponenten aus der Startup-Szene wie Rolly Siegwart, Roger Wüttrich ist dabei, weitere Gründerinnen und Gründer, Vertreter vom Hightech-Gründerfonds. Also wirklich, ich muss sagen, hat Spaß gemacht, die Kolumne zu schreiben.
Ja, das wird auf jeden Fall spannend und ist auch schön zu sehen, wie offen du dein Know-how auch mit dem Publikum teilst. Das darf man hier doch auch mal sagen. Also, liebe Hörer und Hörerinnen, haltet Ausschau auf LinkedIn und wenn ihr die Kolumne gelesen habt und dann gleicher Meinung seid wie wir, dann kommentiert doch den Post und teilt ihn mit eurem Netzwerk. Wir haben es vorher gesagt, wenn man genug Gewicht hat mit einer Stimme, dann passiert doch oft etwas. Und wenn man es einfach still die Faust im Sack macht, dann passiert garantiert nicht. Kommen wir zurück zum Market Snapshot. Wir fassen zusammen, Semiconductors und AI haben die Bereiche angeführt. Space, Digital Health und Crypto waren alle auch vorne mit dabei im Volumen. Es gab auch einige Exits. Das Robotik-Startup River wurde von Amazon vor der Series B übernommen. Das haben wir auch schon aufgenommen in den letzten beiden Episoden sogar. Dann eben das Schweizer KI-Pionier-Startup StarMind wurde von Capacity übernommen. Das haben wir gerade in den News erwähnt. Und auch im Quantum-Bereich gab es einen Exit. MiraX wird von SalesQ übernommen oder so wurde ein Definitive Agreement unterzeichnet. Und es gab einige weitere Exits. Und das Muster ist ähnlich. Deep Tech steht im Vordergrund. In diesem Fall bei den Exits jetzt Robotik, KI und Quantum.
Ja, schauen wir noch kurz, was sonst noch in der Schweiz passiert ist. Und das war einiges. Die ETH Zürich hat ein Rekordjahr an Spin-offs und Startups verkündet und führt nun die internationalen Rankings mit Anzahl Startups und der Höhe der Finanzierung dieser an. Congrats für das. Das Schweizer Startup Support Ökosystem wurde im Ranking der renommierten internationalen Zeitung Financial Times als eines der stärksten in Europa gekürt. Dann, der Kickfund hat 100 Portfoliofirmen erreicht. Zu diesem Thema hatten wir Vanya Humanes bei uns zu Gast bei Burnrate. Dann, was noch erwähnenswert war, der European Tech Report von Dealroom und Lakestar unterstreicht die wachsende Bedeutung von Deep Tech als zentraler Wachstumstreiber in Europa. Über diese Themen haben wir in den News der letzten Podcasts auch bereits berichtet.
Und nicht zu vergessen, Max, wir hatten das ganz am Anfang auch aufgenommen, aber das finde ich schon wichtig. Die Digital Shapers wurden auch ausgewählt. Du bist ja da gar keiner der Selbstbeweihräucherer, der sich selbst in den Vordergrund stellt. Aber Ehre, wem Ehre gebührt, und zwar allen Digital Shapers. Congrats an dieser Stelle. Und das ist auch eine, wie schon gesagt, wichtige Auszeichnung für das Jahr 2026.
Dann schauen wir noch kurz nach Europa. Da wir am 1. April aufnehmen, haben wir für März noch keine final aggregierten Zahlen, aber die Datenpunkte zeigen ein ähnliches Bild wie in den Vormonaten, stabil, aber klar selektiv, also kein signifikanter Anstieg im Volumen und weiterhin deutlich unter den Peak-Jahren, muss man sagen. Die Struktur ist auch gleich geblieben, wenige große Runden treiben den Markt, während die breite Aktivität eher verhalten bleibt. Das spricht dafür, dass Kapital zwar vorhanden ist, aber sehr gezielt eingesetzt wird. Das bedeutet, es ist kein Kapitalmangel vorhanden, sondern eine reine Allokationsfrage. Auf der Fondsseite wird weiterhin viel Geld eingesammelt, gerade durch institutionale Player, aber es wird aktuell nicht breit verteilt, distribuiert, sondern konzentriert sich auf wenige Themen und Unternehmen. Gleichzeitig sehen wir auf der Top-Ebene weiter Bewegung. Europa hat im ersten Quartal 12 neue Unicorns hervorgebracht. Das ist stattlich so viele wie seit Anfang 2022 nicht mehr. Beispiele sind Granola mit einer Bewertung von 1,5 Milliarden Dollar und Dash O mit rund einer Milliarde Dollar Bewertung.
Ja, und dann gehen wir noch kurz auf die größten Deals in Europa ein. Der größte war Nscale mit rund 2 Milliarden Dollar Series C. Klar, im Bereich AI-Compute, natürlich ein aktuell sehr heißes Thema. Dann Advanced Machine Intelligence Labs. Die haben ungefähr eine Dollar-Seed-Runde aufgenommen mit Jan Lücker. Das haben wir auch berichtet. Das ist für Europa extrem groß und schön zu sehen, dass das hier auch möglich ist. Und dann hat Mistral rund 830 Millionen Dollar aufgenommen, gerade diese Woche, allerdings eher als Fremdkapital für Infrastruktur und nicht als Equity-Runde. Alle drei Deals liegen sehr klar im AI- und im Infrastructure-Segment. Es geht hier nicht mehr um Applications, sondern wirklich um die Basis, Compute, Modelle, Infrastruktur. Das ist ein klarer Unterschied zu früheren Cycles, die stärker von SaaS geprägt waren. Europa scheint sich hier bewusst auf Bereiche zu fokussieren, in denen es strukturelle Stärken hat.
Ja, und parallel sehen wir auf der Fondsseite auch eine starke Bewegung. Der European Investment Fund hat ein Programm von rund 15 Milliarden Euro angekündigt. Boah, dazu schön. Kommen neue Fonds von Partech und Ananda Impact Ventures. Das heißt, es wird viel Kapital ins System investiert, auch für die nächsten Jahre. Was beim AIF spannend ist, das Programm zielt darauf ab, rund 100 Fonds in ganz Europa zu unterstützen, sowohl große Märkte als auch kleinere Ökosysteme. Der Fokus liegt klar auf Growth- und Late-Stage-Fonds mit Größen von etwa 300 Millionen bis über einer Milliarde Euro. Die These dahinter, Europa hat weniger ein Seed-Problem, sondern vor allem ein Scale-Up-Finanzierungsdefizit von rund 70 Milliarden Euro im Vergleich zu den USA.
Ja, es ist mega spannend, dass Sie das auch so sehen und wirklich einen Painpoint hier versuchen, ja, zu lösen oder zumindest ein bisschen Abhilfe zu schaffen. Und das ist auch der große Unterschied vom neuen Programm vom EIF gegen dem alten. In der ersten Generation, da hatten sie rund 3,9 Millionen Euro und da haben sie 14 Growth Funds in dieser Größenordnung unterstützt und der Rest ging mehr in kleine Fonds. Und jetzt geht es eben um Skalierung. Mehr Fonds in diese Größe oder Growth Funds, größere Tickets. Und sie haben eine breite Investorenbasis aufgebaut, inklusive Pensionskassen, Versicherungen und Banken, die in den EIF investieren. Ziel ist es, bis zu 80 Milliarden Euro an Wachstumskapital zu mobilisieren und gezielt in die Bereiche AI, Deep Tech, Climate und industrielle Technologien zu lenken. Das passt wirklich sehr gut zu dem, was wir bei größeren Deals sehen, und es ist eine klare Verschiebung hin zu kapitalintensiven strategischen Sektoren, die in Europa effektiv sehr wichtig sind.
Ja, perfekt. Kommen wir zur Hörfrage. Wir haben eine spannende Frage bekommen von Tobias aus Bern. Vielen Dank dafür. Er fragt, weshalb verkaufen KI-Startups in der gleichen Funding-Runde eigentlich Anteile zu unterschiedlichen Bewertungen? Ist das clever oder schon ein Zeichen, dass der Markt zu heiß läuft? Ja, ich glaube, das ist eines der interessanteren Phänomene, die wir im Moment im Venture-Capital-Markt sehen. Ja, wenn man ein paar Jahre zurückgeht, war Fundraising ziemlich straightforward. Eine Runde, eine Bewertung, ein Preis pro Aktie, fertig, Schluss. Was wir jetzt sehen, ist deutlich dynamischer. Top-KI-Startups sind aktuell so gefragt, dass extrem viel Kapital gleichzeitig in die gleichen wenigen Deals will. Das sieht man jetzt gerade auch bei OpenAI, die ja heute wieder angekündigt haben, noch schnell mal 3 Milliarden eingenommen zu haben. Ja, und anstatt Investoren abzuweisen, werden diese Runden strukturell eben sehr flexibel gemacht. Das bedeutet konkret, ein Teil der Investoren, meistens der Leads, steigt zu einer niedrigeren Bewertung ein. Andere Investoren kommen später dazu, zahlen aber deutlich mehr für im Prinzip die gleichen Anteile. Nach außen wird dann oft die höhere Bewertung kommuniziert. Das Ergebnis ist eine starke Story. Unicorn, Marktführer, Momentum, alles ist mit dabei. Aber unter der Oberfläche ist die Realität ein bisschen komplizierter. Und genau deshalb ist die Frage spannend. Ist das einfach effizienter Kapitalmarkt oder wird hier aktiv an der Wahrnehmung geschraubt? Ja, Guy, was passiert da aus deiner Sicht? Ja,
bevor ich die Frage beantworte, ist natürlich ein ganz wichtiges Thema, dass wir immer wieder anschauen, und deshalb gehen wir auch bei den Transaktionen, die wir analysieren, immer darauf ein, gibt es ein oder mehrere Closings, also haben Investoren in die Runde, die vorgängig in die Runde investiert haben, bessere Konditionen gehabt oder nicht, weil das ist schon ein Thema, das finde ich ganz wichtig. Etwas, das ich als Investor nicht ausstehen kann, ist, wenn ein Startup kommt und sagt, ja, hey, jetzt hast du noch 5 Tage Zeit, dann steigt die Bewertung um 2 Millionen oder 20%, was auch immer die Zahl ist. Das sind so Themen, wo ich fast ein bisschen allergisch drauf bin, und dann sage ich meistens einfach relativ direkt ab. Gestern ist mir gerade ein Startupper neben durchgekommen und gesagt, hey, willst du nicht mal die Runde anschauen? Ist ein super Angebot, ein Investor ist ausgestiegen, du kannst die gleiche Bewertung haben, die er vor 3 Monaten gehabt hat. Und ja, ob jetzt da wirklich massive Wertschöpfung geschieht oder nicht, das stelle ich dann meistens in Frage, oder ist es eben wirklich nur ein Versuch, FOMO zu generieren. Aber jetzt schauen wir uns das mal ganz nüchtern an, Tobias. Es hat schon ein Angebots- und Nachfrageproblem. Die besten AI-Deals, wie du es gerade erwähnt hast, Max, die sind massiv überzeichnet und es gibt viel mehr Kapital, das rein will, als da Platz ist. Und dann sagen die halt einfach nicht, die Runde ist voll, sondern ja, okay, wir lassen dich rein, aber du musst halt einen anderen Preis bezahlen. Das wird häufig dann auch mit der Dilution der Gründer oder von den alten Investoren, die gerade vorher investiert haben, ein bisschen begründet. Und in dem Sinne ist dann halt dann so, der Lead-Investor, der kriegt einen besseren Deal, weil er sich früh committet und auch mehr Risiko übernimmt. Und alle anderen, die zahlen dann ein Premium, weil sie sonst eben keinen Zugang bekommen. Das ist im Grunde ein bisschen sozusagen ein Zugangspreis zu einem knappen Gut, wenn man so will.
Okay, aber dann ist ja die offizielle Bewertung nicht wirklich das, was alle bezahlt haben, oder?
Ja, genau, du hast es schon erwähnt. Die Headline-Bewertung, die ist oft viel höher als die tatsächliche durchschnittliche Bewertung, die bezahlt wurde, also der Durchschnittspreis im Deal. Und das ist strategisch schon noch interessant, weil diese Zahl, die hat schon eine enorme Wirkung nach außen. Ich meine, beim Hiring, bei Kunden, auch bei zukünftigen Investoren, die sehen alle, hey, es ist Unicorn, da haben irgendwie hat mal jemand dran geglaubt, dass diese Firma so viel Wert hat und die haben das bezahlt. Also die Downside ist, du setzt natürlich damit auch extrem viel Druck auf dich und das Team, wenn du die Runde so aufsetzt, weil die nächste Runde, die muss ja wieder drüber liegen, sonst hast du das Problem einer Downround und professionelle Investoren, die investieren nicht wirklich in Downrounds, sehen das nicht als Opportunität, ist jetzt günstiger, sondern hey, die Firma hat es nicht erreicht, hands off.
Ja, spannend. Ich konnte im Vorfeld zur Sendung noch mit unserem Partner Wenger Wierli, mit Michael Bayer, dem Startup Private Equity und M&A Anwalt, reden und er hat schon noch ein paar sehr spannende Sachen gesagt zum Thema. Also ich wollte vorhin wissen, ist das in der Schweiz üblich? Und er sagt, ja, es ist schon eher ungewöhnlich, dass in der gleichen Runde zwei Preise quasi zur Anwendung kommen. Er würde es quasi als Discount auf dem Rundenpreis anschauen. Und was ich eben mal gelernt habe, ist, man muss in einem Zeitraum von 6 Monaten den gleichen Preis haben. Und er hat dem ein bisschen widersprochen. Er sagt, es muss einfach so sein, dass die Begründung entscheidend ist. Also man muss dann gegenüber auch den Steuerbehörden begründen, weshalb jetzt der Lead-Investor einen Discount bekommt. Also man muss das wirtschaftlich vernünftig rechtfertigen, wie er gesagt hat, und dann ist das schon möglich und führt nicht automatisch zu Steuerfolgen. Wichtig ist aber, gemäß Schweizer Gesetz müssen alle Investoren einverstanden sein, also die Investoren müssen entsprechend auf ihre Bezugsrechte verzichten, das ist ganz, ganz wichtig, also die Transparenz muss gewährleistet sein. Und das, genau das, glaube ich eben, ist nicht immer gewährleistet, sondern man findet das dann irgendwann mal heraus, wenn man die Cap Table bekommt. Die meisten Investoren rechnen nicht mal nach, sondern die akzeptieren das einfach dann. Und wenn man es aber genau anschauen würde, würde man feststellen, dass wahrscheinlich in der gleichen Runde noch irgendein Investor einen besseren Preis bekommen hat. Und das finde ich persönlich dann auch nicht okay. Also wenn man sowas macht, I agree, dass vielleicht jetzt gewisse Investoren einen besseren Preis bekommen, that's part of the game, aber man muss das zumindest transparent machen.
Ja, vielleicht doch gerade ein kleiner Tipp dazu, wenn ihr in der Situation seid und das nachvollziehen wollt und ihr wisst, wie viel die anderen Investoren investiert habt, dann rechnet einfach mal kurz den Aktienpreis, wenn ihr das Cap Table erhaltet, nach dem Abschluss der Runde, und das würde ich sowieso immer in dem Sinne anfordern beim Startup, weil das ist ganz wichtig, dass ihr das in eurer Datenablage habt. Sehr gut, kommen wir zur Transaktion des Monats, Max.
Ja, genau. Wir haben gemeinsam Rivia ausgewählt. Das Zürcher Startup hat im März 2026 eine Series A über 15 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Die Runde wurde von Early Bird aus Deutschland angeführt mit Beteiligung von Defiant sowie den bestehenden Investoren Speed Invest, Amino Collective und Nina Capital. Rivia wurde 2022 gegründet, sitzt in Zürich und bewegt sich an der Schnittstelle von Clinical Trial Infrastructure, Health Tech und Agentic AI. Spannend ist vor allem, das ist nicht einfach ein weiteres KI-Tool für die Life Science Industrie, sondern der Versuch, eine neue operative Daten- und Entscheidungsschicht, also ein Layer für klinische Studien aufzubauen.
Das ist natürlich ein Thema, das mich als Chemiker extrem interessiert und ich extrem spannend finde. Rollen wir aber zuerst mal die Story kurz auf. Rivia wurde im 2022 von Eric Scalfaro und Thiago Kieliger gegründet. Die Firma kommt nicht aus einer reinen AI- oder Dashboard-Logik, sondern aus einem Team mit medizinischer, klinischer und technischer Erfahrung. Laut eigener Darstellung vom Team begann die Story mit einem sehr operativen Verständnis dafür, wie klinische Studien tatsächlich heute durchgeführt werden. Also mit all der Fragmentierung zwischen CROs, Safety-Datenbanken, Labordaten, EDC-Systems und den Excel-basierten Auswertungen und ganz viel Papier auf den Tischen der Forscher. Genau diese Nähe zum tatsächlichen Betrieb ist für den Case effektiv sehr wichtig.
Ja, neben klassischen Softwareprofilen hat Rivia Personen mit medizinischem und biopharmazeutischem Hintergrund sowie Advisors aus Life Sciences, Clinical Development und Enterprise Software. Das ist für einen Case zentral, weil Clinical Trial Software eben nicht einfach ein horizontales SaaS-Problem ist. Man braucht Verständnis für medizinische Entscheidungsprozesse, regulatorische Anforderungen, Datenlogik und gleichzeitig für Produktdesign und technische Integration.
Ja, das Problem, das Rivia adressiert, das ist sehr groß und strukturell auch relevant. Klinische Studien sind in den letzten Jahren massiv komplexer geworden, weil halt die Datenmenge in den letzten 10 Jahren um mehr als 400% gestiegen ist. Wenn man hier ein paar Reports anschaut, gleichzeitig arbeiten viele Biotech- und Pharmaunternehmen operativ noch immer mit fragmentierten Systemen, verschiedene Verkäufer, verschiedene Formate, verschiedene Reports und dazu viele manuelle Prozesse, gerade in Bereichen Safety, Monitoring, Data Reviewing und Operations. Und das Resultat ist, dass unglaublich viel hochqualifizierte Stunden in die Validierung, Reconciliation und das Reporting fließen, statt in bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, und ich glaube, genau das macht den Markt so spannend. Das Problem ist ja nicht, dass es gar keine Daten gibt. Im Gegenteil, es gibt viel zu viele Daten, aber sie liegen eben in den falschen Strukturen, in den falschen Tools und häufig auch in den falschen Händen. Also viele Teams warten auf CRO-Auswertungen, Biostatistik-Support oder manuell zusammengeführte Reportings. Dadurch entstehen Verzögerungen in der Trial Execution und auch in der Hypothesenbildung. Gerade bei Biotechs, die mit begrenzter Runway arbeiten, ist das brutal, kann das brutal sein. Jede ineffiziente Woche in einer Studie kostet Geld, Zeit und im schlimmsten Fall wichtige Erkenntnisse.
Ja, und dazu kommt noch der zweite Aspekt. Die klinischen Studien, die sind nicht einfach extrem teuer, sondern auch extrem entscheidungskritisch. Es geht um Patientensicherheit, Dosisentscheidungen, also wie viel Wirkstoff abgegeben wird, Wirksamkeitssignale, die muss man auch lesen während dem Trial, und dann auch Protokollabweichungen. Dann gibt es noch einige andere Faktoren, die extrem wichtig sind für spätere Gespräche mit Investoren und natürlich auch den Behörden. Wenn diese Datenbasis dann einfach nicht laufend konsistent und verständlich ist, dann wird der Trial operativ und strategisch sehr versteuerbar, was dazu führt, dass manche Drug Trials dann abgebrochen werden oder nicht erfolgreich sind. Und Rivia, sie wollen genau dort einen Moat aufbauen. Sie wollen ein Layer werden, auf dem Medical, Safety, Clinical Ops und Management dieselbe strukturierte Wahrheit sehen und dieselben Workflows nutzen. Und das ist deutlich mehr als ein Punktprodukt. Dann ist es wirklich ein potenzielles Betriebssystem für Clinical Trial Intelligence.
Ja, was ich, André, spannend finde, ist die Breite der Use Cases. Die Firma adressiert nicht nur ein Team innerhalb einer Studie, sondern eben mehrere zentrale Funktionen gleichzeitig. Für Medical und Clinical Science geht es um Patient Profiles, Biomarker-Zusammenhänge, auch um Dosis- und Response-Analysen. Für Safety-Teams geht es um integrierte Safety, Signal Detection und auch strukturierte Reports. Für Clinical Operations geht es um Query Management, Monitoring, Site Performance, Visit Compliance und Forecasting. Also wirklich ein breites Angebot an Use Cases.
Ja, und da kommen noch Executive Layer hinzu und natürlich damit die Boards und Investoren, die laufenden Trials verstehen. Und da scheint Rivia mit seinen Visualisierungen und Stakeholder Readouts anzusetzen. Das ist strategisch doch smart, weil die Plattform nicht nur zum Tool für die Operators wird, sondern auch zu einem Kommunikations- und Entscheidungs-Support Layer für das Management. Und wenn du einem Biotech nicht nur die Trial Manager, sondern auch der CEO und das Board gleich in einer Plattform hast, ja, dann steigt die Relevanz massiv und kann das auch sehr sticky werden.
Kommen wir ein bisschen zum Zahlenteil und zu Traction. Und ja, hier ist der Case auch interessant. Laut aktueller Kommunikation unterstützt Rivia bereits 40 klinische Studien in Europa und den USA. Für ein Unternehmen, das erst 2022 gegründet wurde, ist das ein substanzielles Signal. Das deutet darauf hin, dass die Plattform nicht nur ein Demo-Produkt ist, sondern bereits real in Studienprozessen genutzt wird.
Ja, auch die Kundenliste, die zeigt ein ähnliches Bild. Es sind nicht alle Firmen, die wir öffentlich nennen dürfen, aber einige darunter: Allentis Therapeutic, Calypso Biotech, Ennio Pharma und viele weitere. Das sind genau die Arten von therapeutischen Innovationstreibern, bei denen Trial Speed und Datenklarheit besonders relevant sind.
Natürlich muss man bei solchen Zahlen vorsichtig sein, weil viel davon aus der Firmenkommunikation kommt. Wir versuchen das immer ein bisschen zu abstrahieren, aber im Verhältnis zum Alter der Firma wirkt die Validierung solide. Sie haben eben nicht nur eine abstrakte Produktvision, sondern klare Use Cases und mehrere öffentlich sichtbare Referenzen. Das ist für eine Series A in diesem Segment wichtig, weil der Markt sehr erklärungsbedürftig ist. Du willst als Investor eben sehen, dass echte Trial-Teams das Produkt nicht nur testen, sondern in operative Routinen übernehmen. Also in meinen Augen ein klarer Proof of Market.
Ja, dann schauen wir uns doch noch die Financing History an. Wir haben wie immer eine Cap-Table modelliert. Rivia wurde im Januar 2022 gegründet. Im April 2024 kam die erste größere Finanzierungsrunde, die Seed-Runde über 3 Millionen Euro. Die wurde angeführt von Speed Invest. Daneben haben sich beteiligt Amino Collective und Ninja Capital. Und die Seed-Runde, die wurde in zwei Closings geraced. Oder sehr wahrscheinlich eher mit einem CLA für die Pre-Seed-Investoren, die dann eben in der Runde gewandelt haben. Und die ersten Investoren, die haben 300.000 investiert. Die Bewertung lag da etwas höher als 5 Millionen Schweizer Franken. Und die zweiten Investoren, also die Investoren vom zweiten Closing, die haben 2,75 Millionen investiert bei einer Pre-Money-Bewertung von 7 Millionen, also rund 10 Millionen Post-Money.
Jetzt, weniger als zwei Jahre später, folgt die Series A über 15 Millionen US-Dollar mit Early Bird im Lead und Defiant neu an Bord, während Speed Invest, Amino Collective und Nina Capital weiter mitziehen. Das ist grundsätzlich ein starkes Signal. Neue Investoren kommen dazu und bestehende Investoren verdoppeln ihr Investment. Die 12 Millionen wurden bei einer Bewertung von 40 Millionen Pre-Money investiert. Das ist ein massiver Sprung mit einem Multiple von 4x gegenüber der letzten Runde. Die frühen Investoren freut das auf jeden Fall und es zeigt, wie gut sich der Case in den letzten beiden Jahren entwickelt hat.
Ja, machen wir noch eine kurze Einordnung der Investoren. Die passt dann thematisch auch nicht schlecht. Speed Invest, die bringen nur SaaS- und Infrastructure-Erfahrung. Nina Capital, die bringen Health Tech Experience. Und Early Bird, die sind bekannt für europäische B2B-Tech und Deep-Tech-Scale-Ups. Das sind alles relevante Namen in der Szene. Das ist sicher ein positives Signal für Rivia, auch bei der US Expansion und beim Recruiting und Enterprise Sales. Und vielleicht auch noch, was man hier kommentieren sollte, ist, wir sehen keinen Schweizer Early Stage Investor an Bord. Die scheinen allesamt Rivia leider verpasst zu haben, was sich nun zu einer guten Story entwickeln könnte.
Ja, für was wird das Kapital nun verwendet? Laut Kommunikation fließt das Geld in drei Hauptbereiche: Teamwachstum, Ausbau der agentischen Produktentwicklung auch und auch natürlich die internationale Expansion, insbesondere in die USA. Das ist logisch, weil dort viele venture-finanzierte Biotechs und klinische Programme sitzen. Gleichzeitig ist genau das auch der nächste Proofpoint. Können Sie das Produkt von einer starken, frühen Plattform zu einer wiederholbaren, skalierbaren Kategorie im internationalen Markt entwickeln?
Ja, der Bull Case, der ist klar, wenn Rivia es schafft, sich als Intelligence Layer für Clinical Trials zu etablieren, dann könnte daraus doch ein sehr starker, vertikaler Software Case entstehen. Clinical Trials, die sind extrem teuer, fragmentiert und hochrelevant. Also genau das Umfeld, in dem strukturierte Daten plus AI-Agents einen echten ROI liefern können. Der Bear Case, das wäre das Go-to-Market in größeren Organisationen, wird zäher, regulatorische Hürden steigen. Gerade hinsichtlich KI ist das immer ein Thema bei der FDA und der CE. Oder dann auch der Markt könnte zunehmend von anderen AI- und Data-Players angegriffen werden.
Ja, kommen wir zum Fazit. Ich glaube, Rivia ist einer der interessanteren Schweizer KI-Health-Cases im aktuellen Markt, gerade weil sie eben nicht einfach generische LLMs auf einem Buzzword Case setzen, sondern zuerst das Fundament gebaut haben. Wenn die Reihenfolge wirklich Data Engine First, Agent Second bleibt und sie daraus wiederholbare Outcomes machen, dann könnte Rivia in den nächsten Jahren zu einem echten Standard-Layer für moderne klinische Studien werden. Wie du schon erwähnt hast, schade, ist kein größerer Schweizer VC oder Investor mit an Bord. So, das heißt gewesen mit Burnrate, dem VC Insider Podcast. Wenn ihr unseren Podcast unterstützen wollt, abonniert unseren Newsletter und teilt diesen in eurem Netzwerk. Vielen Dank fürs Reinhören. Wir wünschen euch ein schönes Weekend und frohe Ostern. Take care und tschüss.